Meine zentrale Kompetenz aus meiner Sicht ist die innere Haltung. Und zwar die Haltung, wie begegne ich Menschen, die von ihrer Ausrichtung des Lebens her andere Dinge in den Mittelpunkt stellen als ich, die andere Werte, andere Normen haben und teilen und denen ich aber trotzdem auf ihrem Lebensweg ein Stück weit zur Seite stehen muss.
Oder wann auch immer du gerade diese Folge hörst. Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Menschen, der Heilpädagogik-Podcast. Ich bin Rihab Schawane.
Und ich bin Philipp Bryant.
Hallo Philipp, heute sind wir zwar es wieder.
Ja, hallo Rihab. Schön, dass wir wieder zusammen sind hier.
Genau, wir befinden uns ja in Staffel 2, mittlerweile schon Folge 4. Und in dieser Staffel haben wir ja gesagt, gehen wir mehr in die Praxis. Und zwar bewegen wir uns entlang einer menschlichen Biografie und gucken uns an, an welchen Stellen wirkt alles die Heilpädagogik, wo ist sie wertvoll, wo bietet sie einen Mehrwert an für die jeweiligen Tätigkeitsfelder. Was ist denn heute dran?
Ja, heute sind wir da angekommen, wo wir in der Kinder- und Jugendhilfe oder in den Hilfen zur Erziehung uns bewegen. Ich bin gespannt, ob wir das vielleicht auch diese Frage nach diesen beiden Begriffen heute schon mit unserem Gast thematisieren können. Und genauer gesagt sind wir gelandet bei der ambulanten und der teilstationären Jugendhilfe. Und das schauen wir uns gemeinsam mit Thorsten Jansen an. Und ja, wollen mal genau auf diesen Mehrwert, den du schon erwähnt hast, den Mehrwert der Heilpädagogik in diesem Handlungsfeld und was wir da leisten können, da wollen wir heute genauer hinschauen.
Hallo Thorsten, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Okay, Thorsten, du hast das Thema gehört. Du hast gehört, wir haben dich ausgesucht. Fallen dir denn drei Gründe ein, warum wir dich ausgesucht haben? Was glaubst du? Also genau, ich muss kurz Drehbuchbeschreibung machen. Thorsten hat gerade sehr große Augen gemacht und ein bisschen erschrocken in die Kamera geschaut.
Ja, ich muss da einen Moment drüber nachdenken. Es ist natürlich Teil meines Naturells, dass ich auf der einen Seite als Unternehmer versuche, schon erfolgreich zu sein. Auf der anderen Seite ich aber als Mensch sehr bescheiden bin und das auch für eine gute Idee halte, wenn man dem Leben mit Demut begegnet. Aha. Und also, wenn ich drei Gründe nennen soll, würde ich sagen, ich tummel mich seit ungefähr 15 Jahren in der Jugendhilfe. Also die eine oder andere Idee zu diesem Arbeitsfeld habe ich schon, bin ja genauso lange auch als Heilpädagoge tätig und blicke sowohl aus der Perspektive der Praxis auf die Schnittmenge dieser beiden Themen, also Heilpädagogik auf der einen Seite und Kinder- und Jugendhilfe auf der anderen Seite, und habe ergänzend dazu eben auch noch diesen Blick eines Berufs- und Fachverbandes so und blicke also aus diesen drei verschiedenen Rollen auf das Feld. Und verschiedene Perspektiven, verschiedene Folien übereinander zu legen, ist immer eine gute Idee. Also ich hoffe, dass alle Menschen, die uns zuhören, nach diesem Gespräch einige Perspektiven mehr haben als vorher.
Cool, sehr schön. Ja, ich finde, das macht dich zum perfekten Gast heute für die Folge.
Absolut, 15 Jahre. Gute Gründe.
Ja, finde ich auch. 15 Jahre Heilpädagoge. Thorsten, was hat dich damals dazu bewegt, in die Heilpädagogik zu gehen? Warum ausgerechnet dieser Beruf?
Ich bin an die Heilpädagogik gekommen über den Zivildienst, den es seinerzeit noch gab. Berührungspunkte mit dem Thema Behinderung und Teilhabe gab es wie bei so vielen Menschen auch familiär, weil mein Vater an einer Muskel- und Nervenerkrankung leidet oder daran erkrankt ist. Und ich als Kind dieses Thema Einschränkung von Bewegung und Teilhabe als selbstverständlichen Teil meines Lebens hatte. So, es war aber nie die berufliche Perspektive. Ich hatte da verschiedene andere Ideen. Zuletzt ums Abitur rum war eher das Thema Musik eines, mit dem ich mich viel beschäftigt habe. Und der Zivildienst kam in dieser Zeit eben genau dazwischen, ne? Und durch die durch die Erfahrung, wie erfüllend diese Arbeit ist, gab das meinem Leben und den Plänen für mein Leben eine neue Perspektive. Mhm. Ich habe damals in einem Kindergarten gearbeitet für schwerst mehrfach behinderte Kinder. Und was für mich damals insbesondere spannend war, war die Schnittmenge von pädagogischer und therapeutischer und beraterischer Arbeit. Und das war dann letzten Endes auch der ausschlaggebende Grund, mich für die Heilpädagogik zu interessieren, weil ich alle drei Teilbereiche für mich spannend fand und ich mich nicht entscheiden mochte, welches davon ich genau machen möchte, sondern ich eigentlich alles machen wollte. Mhm. Und daraufhin kam die Überlegung und die Idee, das dann zu machen.
Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von der Art und Weise, wie du auf diese Frage geantwortet hast, tatsächlich angerührt. Also die Frage, wie bist du da hingekommen, auch so ein Stückchen biografisch zu beantworten. Und du hast das so als, ja, wie das so oftmals ist, weiß ich gar nicht, sondern in deinem speziellen Fall wirklich danke für die Einblicke. Und vor allen Dingen, was mir sehr, sehr gut gefallen ist, dass du im Grunde genommen ja jetzt auch schon mal sowas wie eine Wesensbeschreibung dessen, was die Heilpädagogik ausmacht, uns einfach mitgeliefert hast. Mhm. Dafür vielen Dank. Und wir gehen jetzt in der Struktur der Folge weiter. Und der Elevator-Pitch, den kennst du ja schon. Du hast im Vorgespräch auch gesagt, dass du schon in die eine oder andere Folge gehört hast. Jetzt wollen wir von dir gerne, dass du in 90 Sekunden folgende Frage für uns rahmst oder beantwortest. Und zwar wollen wir gerne von dir wissen, was in diesem Kontext von Hilfen zur Erziehung oder Kinder- und Jugendhilfe denn in dem Leistungsangebot alles drinsteckt. Also was gehört an Leistungen alles in den Bereich von ambulanter und teilstationärer Jugendhilfe?
Also was aus rechtlicher Perspektive da reingehört, das kann ja jeder im SGB 8 nachlesen. Ich würde diese Zeit nutzen, um zu beschreiben aus einer interpretatorischen Sicht, was ich für den Wesenskern des heilpädagogischen Arbeitens hinter dieser Idee halte. Mhm. Nämlich die verschiedenen Ebenen einer Familie miteinander zu verknüpfen. Also ich halte die Jugendhilfe für eine ziemlich schlaue Idee, weil sie verschiedene Ebenen miteinander verknüpft. Es gibt Angebote, die sich auf Kinder fokussieren, es gibt Angebote, die sich auf Eltern fokussieren, es gibt Angebote, die beides miteinander verknüpfen, die äußeren sozialen Systeme und Umfelder mit in den Blick nehmen, und es gibt Angebote, die verschiedene Qualitäten von Niederschwelligkeit mitbringen. Es gibt allgemeine beraterische Angebote, es gibt spezielle Einzelangebote, und vieles von dem ist für Eltern kostenlos. Und das finde ich eine grandiose Idee, dass ein Staat sagt, wir wollen Familien helfen. Und zwar mit dem, was sie im Alltag so beschäftigt und je nachdem, was sie so brauchen. Und das ist für mich der Wesenskern der heutigen Jugendhilfe.
So, ich stoppe mal die Zeit. Es wären noch 14 Sekunden übrig gewesen. Du hast ja dich jetzt dagegen entschieden, sowas wie eine Auflistung zu nennen oder zu sagen, das gehört dazu und das gehört dazu und das gehört dazu, sondern du hast ja eine Idee präsentiert dessen, was dein Verständnis von einer möglichen Aufgabenstellung für uns Professionelle in diesem Kontext ist, mit einer heilpädagogischen Perspektive. Kannst du nochmal ein bisschen genauer erklären, was du damit meinst, dass du das so als positiv empfindest, dass es da diese Verbindung von unterschiedlichen Bereichen im Leben der Familien gibt und dass wir da professionell hinein agieren?
Ja, also ich versuche das in dem Kontext, also so ein bisschen in dem geschichtlichen Kontext zu sehen, vor dem Hintergrund der Frage, also Menschen hatten schon ziemlich früh die Idee, anderen Menschen zu helfen und die irgendwie zu begleiten in Phasen, wo es irgendwie schwierig wird. Und im Laufe der Geschichte gab es aber, glaube ich, verschiedene Brillen, die man sich dazu aufgesetzt hat. Mhm. Und es war eben lange Zeit so, dass man den Blick gesetzt hat auf ein einzelnes Individuum, das offensichtlich irgendein Problem hat. Und man versucht hat, diesem einzelnen Individuum zu helfen. und man äußere Faktoren und soziale Faktoren und zirkuläre Gegebenheiten lange ein bisschen außen vor gelassen hat. Und es gab dann im Laufe der 60er, 70er Jahre zunehmend Menschen, die versucht haben, das in den Blick zu nehmen und das zu stärken. Und es reicht aber eben immer nicht. Das ist ja auch ein aktuelles Problem. Also es reicht nicht, irgendwas zu wollen, sondern man braucht in Deutschland ein Gesetz und eine Behörde, die den Rahmen dazu gibt. Und der Versuch, menschliches Leben in ein Gesetz zu stecken, ist immer einer, der unvollkommen ist und scheitern muss, weil es einfach unmöglich ist. Aber man sollte es immer wieder versuchen. Und in der Jugendhilfe wird genau das versucht. Also zu gucken, was brauchen Familien, die einen Stolperstein auf ihrem Weg liegen haben. Was braucht ein Kind? Was brauchen die Eltern? Was für ein Werkzeug oder was für eine Hilfe braucht es, um über diesen Stolperstein hinweg zu helfen? Mhm. Ich habe, muss ich gestehen, die Anfangsfrage vergessen.
Das passiert.
Gar kein Problem.
Die Antwort war wunderbar. Jetzt ist es ja so, dass wir heute eine besondere Dynamik haben, weil Philipp und du euch sehr gut kennen aus dem Studium. Ihr habt gemeinsam studiert und ihr habt beide mit dem Berufseinstieg ein sehr ähnliches Berufsfeld auch gewählt. Und zwar, Philipp war selber auch 14 Jahre in der Jugendhilfe. Deshalb fühle ich mich heute zuständig für die dummen Fragen.
Und, ich habe mal gelernt, es gibt keine dummen Fragen.
Ja, das ist wahr. Also für die Fragen, die noch einfacher sind, wenn man irgendwie wenig Berührungspunkte mit dem Feld hat. Ich brauche tatsächlich eine Auflistung, Thorsten. Also ich fand das jetzt wunderbar, diese Metaebene, die du beschrieben hast und was da das Gesetz versucht und auch die historische Einbettung. Und letztendlich, wie zeigt sich das auf der exekutiven Ebene?
Ja, okay. Ich versuche das kurz zu beschreiben. Also aus meiner Sicht, die eines Pädagogen ist. Ich bin weder Jurist noch Verwaltungsbeamter, aber aus pädagogisch-praktischer Sicht ist es so, es gibt zwei grobe Unterscheidungen, nämlich allgemeine und besondere Angebote. Allgemeine Angebote heißt, es gibt eine Beratungsstelle, es gibt ein Kursangebot oder eine Jugendeinrichtung, eine offene Tür oder ähnliches, also allgemeine Angebote, die sich an die Öffentlichkeit richten, grob unterteilt in Angebote, die sich an Kinder und Jugendliche richten und an Angebote, die sich an Erwachsene richten, an Eltern und an Pädagogen. Und parallel zu den allgemeinen Angeboten gibt es besondere oder Einzelfallangebote. Das sind Hilfeangebote, die sich an eine einzelne Familie oder an einen einzelnen jungen Menschen richten, vor dem Hintergrund von deren und dessen individueller Lebenssituation.
Darf Kernstück ich da eine Nachfrage stellen?
Ja, Entschuldigung. Ja.
Und zwar zu den allgemeinen Angeboten, die sich so an die Öffentlichkeit richten, wenn es da zum Beispiel jetzt um die erwachsenen Menschen oder die volljährigen Menschen, die du genannt hast, geht, kann ich mir dann darunter so etwas vorstellen wie Erziehungsberatung?
Genau. Ja. Jede Stadt hält eine Erziehungsberatungsstelle vor. Manchmal heißen die auch Beratungsstelle für Erziehungs-, Ehe- und Lebensfragen. So hießen die bei den Kirchen früher. Also es sind allgemeine Beratungsstellen für erzieherische, also Kernstück ist immer die Erziehungsberatung und häufig die Trennungs- und Scheidungsberatung. Okay. Genau. Es gibt aber auch verschiedene Kursangebote. Also manche Kommunen halten sowas wie eine Trennungs- und Scheidungsgruppe bereit für Kinder zum Beispiel oder für Eltern entsprechend irgendwelche Kurse, sowas wie, die erzieherische Kompetenz von Eltern über Gruppenangebote zu stärken oder eben bestimmten Meilensteinen im Leben des Elternseins zu begegnen auf so einer allgemeinen Ebene.
Ja. Braucht es vorher ein Problem, damit diese Leistungen in Anspruch genommen werden können? Also muss ein Problem identifiziert werden?
Nee, für die Allgemeinen nicht. Also in eine Erziehungsberatungsstelle oder in einen Kurs kann jeder gehen, egal ob er ein Problem hat oder nicht.
Okay. Das klingt erstmal so ganz niederschwellig, oder? Also so gut zugänglich für Familien aus dem Sozialraum. diese Angebotsstrukturen. Ja. Mhm.
Genau. Das Thema Sozialraum ist dabei ganz zentral. Na, da sind die Sozialpädagogen und Sozialarbeiter traditionell viel fitter als wir Heilpädagogen. Aber das ist natürlich ein ganz großes Thema. Wie kann ich die Angebote, die ich als Kommune mache, so gestalten, dass ich die, naja, die Menschen da abhole, wo sie leben, mit den Problemen, die sie da haben. So, und das wird in den verschiedenen Feldern des Lebens versucht abzudecken, in der Kinder- und Jugendhilfe eben über, naja, traditionell eben Jugendhäuser und Beratungsstellen und Kurse in Schulen oder Schulsozialarbeit, solche Themen, um eben Angebote zu gestalten, die die Menschen da abholen, wo sie ihren Alltag verbringen und die nicht mit einem großen Weg verbunden sind.
Mhm. Mhm. Jetzt hatte ich ja so ein bisschen reingefragt oder dich unterbrochen auch mit meiner Rückfrage. Und du warst ja gerade dabei, neben den allgemeinen Angeboten, wo wir jetzt noch mal ein bisschen genau hingeschaut haben, das Spezifische in den Blick zu nehmen. Kannst du da noch mal ein bisschen weiter fortfahren? Was wären denn Beispiele für spezifische Angebote im Kontext von ambulanter und teilstationärer Jugendhilfe?
Ja, also im ambulanten Bereich gliedern sich die Hilfen, also das Kernstück sind diese sogenannten Hilfen zur Erziehung. So, und von der groben Unterteilung, also die Idee ist, eine Familie hat eine Schwierigkeit, ein Thema, eine Herausforderung, die sich im Kontext von Erziehung bewegt. Und es gibt Hilfen, die ihren Fokus haben auf die Situation des Kindes und dabei eben die Elternberatung begleitend stattfindet. Und es gibt Hilfen, die die Familie als Ganzes mit in den Blick nehmen, was dann von Begleitung und Unterstützung der Alltagsstruktur und Behördengängen geht, bis hin zu spezielleren erziehungsberaterischen Kontexten. Also das wäre so die von der groben Idee, von der Struktur her, die Unterteilung. Es gibt eine Hilfe für die einzelne Familie und man unterscheidet, richtet sich die Hilfe eher fokussiert auf das Kind oder fokussiert auf die gesamte Familie. So, wobei die grundsätzliche Idee schon ist, dass man alle Ebenen braucht, um eine Veränderung zu erwirken. Also dieser systemische Grundgedanke, dass es eben verschiedene Ebenen gibt, die alle miteinander vernetzt und verknüpft werden müssen, der hat sich so weit durchgesetzt, dass eigentlich in allen Hilfen die Fachmenschen wissen, dass es keine gute Idee ist, nur mit einem Kind zu arbeiten und die Eltern zu vergessen. Aber es gibt eben verschiedene Schwerpunkte, je nachdem, wo da gerade die Schwierigkeit liegt. Und ergänzend dazu, also die teilstationären Angebote sind dann eben Angebote, die die Lebenssituation des Kindes mit beinhalten. Also sowas wie eine Tagesgruppe. Oder auch wenn wir über den Bereich Pflegekinderwesen reden, auch das ist ja ein Teil der erzieherischen Hilfen, wenn also Kinder in ihren Herkunftsfamilien, warum auch immer, nicht gut aufwachsen können, dass dann Alternativen für das Kind bereitgestellt werden, die ein möglichst gutes Aufwachsen ermöglichen.
Ich muss gerade daran denken, also wenn ich dir so zuhöre und auch am Anfang deine Definition oder dein Verständnis von diesem Feld, klang ja schon auch ganz stark dieser heilpädagogische Blick, den wir quasi auch in unseren Ausbildungen so gut lernen. Also ich habe ganz viele auch heilpädagogische Kompetenzen herausgehört. Gleichzeitig ist es so, dass die Struktur von Heilpädagogin in diesem Feld sich sehr, sehr dünn gestaltet. Auch als wir nach GästInnen für diese und auch für die nächste Folge, wo es um die stationäre Jugendhilfe geht, gesucht haben, sind uns jetzt nicht auf Anhieb 17 eingefallen, die HeilpädagogInnen sind und in der Kinder- und Jugendhilfe tätig sind. Also schade. Das ist das Kerngeschäft. Genau. Mhm. Und warum ist das so, Thorsten? Was glaubst du, woran liegt das?
Ich glaube, dass es da verschiedene Faktoren gibt. Wie immer, für komplexe Probleme gibt es in diesem Leben keine einfachen Lösungen, sondern komplexe und widersprüchliche Situationen sind immer multifaktoriell. Also ich glaube, ein zentraler Faktor ist wiederum ein geschichtlicher Blick. Also es gibt ja eine Verknüpfung zwischen der Entwicklung der großen Bereiche soziale Arbeit und Heilpädagogik auf der einen Seite und der Entwicklung des naja, ich sag mal, Sozialstaates und der dahinterstehenden Versäulung der Hilfesysteme auf der anderen Seite. Und diese beiden großen helfenden Berufszweige haben sich traditionell in verschiedenen Säulen aufgehalten. Und es gibt eben verschiedene geschichtliche Entwicklungen. Und die soziale Arbeit und die Sozialpädagogik, die haben sich eben traditionell um die stadtteilorientierte Arbeit gekümmert, um die Jugendarbeit gekümmert, um die familiären Lebenssituationen gekümmert. Und die Heilpädagogen haben sich häufig traditionell eben eher in diesem groben Kontext Behinderung und Eingliederungshilfe getummelt. Und da gab es immer schon Überschneidungen und es gab immer schon Grenzgänger. Ich glaube aber, dass das eben auch geschichtlich bedingt ist, dass es da verschiedene Entwicklungen gibt. Verstärkt wird das Ganze dann, wenn aufgrund dieser geschichtlichen Entwicklungen Gesetze geschrieben werden, die das Ganze dann zementieren. Also ohne, dass das beim Verfassen des Gesetzes die Idee der Menschen war, die das geschrieben haben, sondern also es wird oft kritisiert, gerade auch jetzt im Zuge der aktuellen Reformen bei der Jugendhilfe, dass bestimmte Schlüsselwörter in den Gesetzestexten nicht auftauchen und dass bei Berufsbildern zum Beispiel die Sozialpädagogen und Sozialarbeiter genannt werden und nicht die Heilpädagogen. So, und ich glaube, dass die Menschen, die die Gesetze geschrieben haben, damals nicht die Idee hatten, wir wollen nicht, dass da Heilpädagogen drinstehen, sondern dass die einfach gar nicht wussten, dass es die gibt. Und dass die damit aber natürlich eine Realität zementieren, die dazu führt, dass in Auslegungsfragen Gericht oder Ähnliches sagen, naja, aber der Beruf steht da nicht drin, also gilt das da auch nicht. So, das ist ein weiterer Faktor. Und ein dritter Faktor ist, glaube ich, unter den Heilpädagogen, die berufstätig sind, gibt es, glaube ich, viele, die lieber in anderen Kontexten arbeiten. Also wenn ich mir die Veranstaltung des Berufsverbandes angucke und ich die Zahlen mit der Frühförderung vergleiche, mit den Zahlen der Jugendhilfe, dann spricht das schon eine deutliche Sprache. Und das ist ja nicht nur deshalb so, weil die Gesetze so sind, wie sie sind, sondern das hat ja auch was damit zu tun, was die jungen Menschen wollen, die in diesen Beruf gehen. Das ist ja in den Studiengängen ähnlich, dass die Begeisterungsfähigkeit für zum Beispiel Frühförderung oder die Arbeit mit erwachsenen Menschen mit Beeinträchtigungen, dass viele da eher einen Zugang zu haben als in diesem Bereich Jugendhilfe. Möglicherweise hat das auch was mit den Arbeitsbedingungen zu tun. Auch das ist natürlich etwas, also eine alte Sozial- oder eine erfahrene Fachkraft aus dem Bereich soziale Arbeit hat mir mal gesagt, Jugendhilfe frisst Menschen. Das ist durchaus ein kritischer Blick eben auch auf diese Strukturen, die eben, wenn man nicht aufpasst, einen auch ganz schön auslaugen können. Ja. Und junge Menschen, die sich jetzt in diesen Beruf begeben, haben eine sehr viel präzisere Idee als noch die Menschen vor 20, 30 Jahren, was Faktoren sind, die einem im Laufe seines Berufslebens hinderlich sein können. Und ich glaube, da haben die relativ schnell die Idee, wenn ich aufsuchend mit schwierigen Familien arbeite und das über 15, 20 Jahre lang, das macht irgendwas mit mir. So, und wenn dann die Arbeitsbedingungen so sind, dass ich schwerpunktmäßig nachmittags und abends arbeite, ich viel in alle möglichen Richtungen kommunizieren muss, ich viel Verantwortung trage und so weiter und so weiter und das häufig eben auch nicht ganz so gut entlohnt wird wie in einer festen Stelle einer Behörde, dann sind das eben alles äußere Bedingungen, die auch wiederum dazu beitragen, dass ein junger Mensch nicht sagt, das möchte ich unbedingt machen.
Da bin ich motiviert dabei. Kann ich absolut nachvollziehen. Jetzt hast du ja selber gesagt, multifaktoriell muss man, glaube ich, daran gehen, um diese Frage nach, warum sind wir, obwohl es so viele heilpädagogische oder mögliche heilpädagogische Aufträge in diesem Handlungsfeld gibt, warum sind wir so wenig vertreten? Und der, ich glaube, der geschichtliche Aspekt, das ist nochmal ein ganz spannender, vielleicht schaffen wir es in einem anderen Kontext im Podcast da auch nochmal zu schauen, weil du damit ja auch so Grundfragen an die Heilpädagogik auch mit aufstößt oder anstößt vielmehr. Jetzt aber zurück zu dem, was im Handlungsfeld auf uns wartet. Und auch wenn jetzt bei den Faktoren gerade so ein bisschen angeklungen ist, dass das vielleicht gar nicht so unbedingt einladend ist oder nicht familienfreundliche Arbeitszeiten oder etc. Ich habe mich ja auch von diesem Arbeitsfeld sehr gerne ja einnehmen lassen, sagen wir das mal so. Mhm. Und ich habe mit Herzblut viele, viele Jahre Familien, Kinder und Jugendliche und deren Angehörige auf unterschiedlichsten Art und Weisen begleitet. Kannst du mal aus deiner Perspektive, wenn wir jetzt daran denken, was muss man denn so können und wissen, also wenn wir über die Kompetenzen, die Rihab auch gerade schon angesprochen hat, die so ein bisschen durchgeschieden sind, zu sprechen kommen, kannst du mal so ein paar Kernkompetenzen herausstellen, von denen du sagst, ja, die sind absolut wichtig, wenn man sich in diesem Handlungsfeld bewegen will?
Ja, ich kann das versuchen. Mhm. Also eine zentrale Kompetenz aus meiner Sicht ist die innere Haltung. Und zwar die Haltung, wie begegne ich Menschen, die von ihrer Ausrichtung des Lebens her andere Dinge in den Mittelpunkt stellen als ich, die andere Werte, andere Normen haben und teilen und denen ich aber trotzdem auf ihrem Lebensweg ein Stück weit zur Seite stehen muss. So, also das, was ich im Studium und in meiner Ausbildung lerne, Wertschätzung, Empathie, einfühlendes Verstehen, nicht sofort Lösungen anzubieten, sich in die Lebenswirklichkeiten, Realitäten anderer Menschen einzufühlen, das nicht als Gesprächshülse und als professionelle Fassade mitzunehmen, wie so ein Werkzeugkoffer, sondern das wirklich als innere Haltung mit seiner ganzen Persönlichkeit zu leben. Also das heißt, eine offene, interessierte Neugierde für das Leben anderer Menschen zu haben und eine Familie zu besuchen mit der Idee, ich weiß, dass das nicht meine Familie ist, aber ich finde es total spannend, mich für eine Stunde, zwei Gespräch in diese Familie hineinzubegeben und da so ein bisschen einzutauchen und mich in deren Perspektive zu begeben und daran eine Freude zu empfinden. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Kernkompetenz. Ich bin ein großer Freund Fan von den Eifelkrimis von Jacques Berndorf. Und Jacques Berndorf schreibt an einer Stelle, also der ist ja Journalist und arbeitet dann eben als Journalist, indem er für ein großes Magazin arbeitet und Kriminalfälle nebenbei löst. Und an einer Stelle beschreibt er über seine Recherchearbeit, ich saufe Milieu. Also er meint damit, dass er sich in ein Café setzt oder eine Familie besucht und einfach nur zuhört und sich anguckt, wie reden die Leute miteinander, womit beschäftigen die sich, was tun die in ihren Kaffee und wann trinken die abends ihr Bier und worüber reden die dann und wie machen die das so, um in so ein Leben einzutauchen und um die Idee zu haben, warum machen die das so, wie die das tun, was haben die davon? Und das finde ich eine schöne Idee, oder so empfinde ich das in unserem Beruf als Heilpädagoge in der Jugendhilfe eben auch, ne? Wenn ich mich eine Stunde lang in eine Familie setze, dann ist es eben ein bisschen so, dass ich für diese Stunde Teil deren Familie bin. Und ich trinke deren Kaffee und ich sitze auf deren Stühlen und ich darf irgendwie mal durch deren Brille das Leben betrachten. Und darf dann sagen, ach, guck doch noch mal in die oder in die Richtung, da ist es auch schön.
Jetzt hast du ja das Ganze so mit dem Begriff der Haltung gerahmt. Wenn wir in einer bestimmten Haltung in diese Situation hinein uns begeben, so wie du das auch geschildert hast, kannst du noch mal vielleicht auch auf den Aspekt, denn ich habe ja nach sowas wie Kompetenz gefragt und ich würde das gern verstehen als, natürlich ist da auch Haltung ein ganz, ganz wichtiger Teil, aber Kompetenz stellt sich ja auch als das dar, nämlich dass wir in der Lage sind, etwas zum Beispiel, was wir wissen und auch was wir wissen müssen, also zum Beispiel sowas wie ein Habituskonzept, sozioanalytisches Wissen. Wir wissen um die Verbindung von Armut und Beeinträchtigung. Wir wissen um die Verbindung von sozioökonomisch eher schlechter gestellten Familien und der Inanspruchnahme von Leistungen im System. Und wie fließt das in diesen Haltungsbegriff oder in die Kompetenz ein, in der wir dann uns dort in diesen Situationen mit den Menschen wiederfinden?
Ja, danke. Ich bin ein bisschen abgedriftet und bin der Versuchung erlegen, die der manche Pädagogen erliegen, wenn sie mal ans Erzählen kommen.
Aber ich finde,
versuch mal das so ein bisschen mit Kontur zu füllen und das ein bisschen klarer zu machen. Das ist schon eine gute Idee. Also an Kompetenzen, zuallererst brauche ich die Kompetenz, professionell Beziehungen zu gestalten. Mhm. Ich muss in der Lage sein, Beziehungen zu Menschen aufzubauen innerhalb von kürzerer Zeit und zwar unter erschwerenden Bedingungen. Mhm. Ich muss in der Lage sein, meine eigene Biografie und meine eigenen Impulse zu reflektieren und zu verstehen und gleichzeitig die der anderen wahrzunehmen. Ich brauche die Kompetenz, theoretische Modelle, und zwar sowohl Modelle des Verstehens als auch Modelle des Handelns, in Einklang zu bringen mit inneren Impulsen, was ich gerne tun möchte. Also ich muss meine eigene Wahrnehmung, was sehe ich, was höre ich in einer Familie, mit den Modellen in meinen Gedanken in Einklang bringen und muss daraufhin eine Interaktionsidee erarbeiten können. Das ist schon eine sehr komplexe Geschichte, das so im Gespräch zu machen. Mhm. Und ich sollte in der Lage sein, meine eigenen Idee oder ich sollte in der Lage sein, zu erkennen, was ist ein Bedürfnis der Familie und was ist ein Bedürfnis von mir.
Mhm. Mhm. Cool. Also mir war tatsächlich auch dieser Einstieg mit der inneren Haltung sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, dass damit auch alles steht und fällt und letztendlich bewegen wir uns nur auf verschiedenen Ebenen vom Kompetenzbegriff. So ist das die, also für mich ist Haltung ganz viel Selbstkompetenz, so wie gehe ich rein als Mensch? Ich finde, das hast du wunderbar beschrieben mit dem, die Lebensweltorientierung, dass ich neugierig bin, dass ich Bock habe zu forschen, dass ich Lust habe, durch die Brille der Familie die Welt oder die Lebenssituation zu betrachten. Das ist, glaube ich, so die Grundvoraussetzung. Und dann sind wir übergegangen in sowas wie eine Methodenkompetenz. So. Und was habe ich für ein Werkzeugkoffer noch mit dabei? Und das natürlich verknüpft mit der Fachkompetenz im Sinne von Wissen. Also wie kriege ich all diese drei Ebenen verknüpft und ich glaube, das ist jetzt ganz schön deutlich geworden. Ja,
ja sehr. Und was ich mich vor allen Dingen, also ich habe mich gerade gefragt, weil du, so wie du das dargestellt hast, Thorsten, also ich musste sofort an Emil Kobi auch denken. Und der uns ja über diese Grundfragen der Heilpädagogik ja zum Beispiel auch in die Lage versetzt, wenn wir jetzt an Studierende, Auszubildende, aber auch Praktikerinnen und Praktiker denken oder Lehrende und Forschende, der uns sofort in dieser Frage nach Haltung oder Dialogizität, also dem ehrlichen, offenen, unvoreingenommenen Interesse am Gegenüber, mit der Frage konfrontiert, die wir ja uns stellen müssen, nämlich wie steht jemand vor den Herausforderungen, die in seinem Leben eben sich gerade so darstellen, wie sie sich darstellen. Und diese Frage nach dem Wie, das mag ja so trivial daherkommen, aber ich glaube, dass die wirklich erklärungswürdig ist, dass dieses Wie jemand vor etwas steht, vor einer Herausforderung, dass da ganz, ganz viel Auftrag für uns drin enthalten ist. Jetzt hast du ja zu Beginn auch erwähnt, dass du mit so unterschiedlichen Brillen auch auf das Thema schauen kannst, zu dem wir heute hier uns mit dir austauschen wollen. Dass du über den Berufsverband eine mögliche Rolle hast, in der du darauf schaust, aber dass du ja auch als selbstständig Tätiger ja in diesem Bereich der ambulanten Hilfen zur Erziehung unterwegs bist und da Expertise hast. Kannst du uns einen kurzen Einblick dazu geben, wie der Berufseinstieg für dich da verlaufen ist? Wie hat sich sozusagen der Weg von dir in den Markt dargestellt? Auch weil wir ja schon mal heute festgestellt haben, es gäbe viele Aufträge, es gibt aber wenig Fachpersonen unserer Disziplin.
Ja, gerne. Also ich habe nach meinem Studium ein Anerkennungsjahr in einer Erziehungsberatungsstelle gemacht. Und habe dann im Anschluss daran eine Stelle gefunden in einer größeren heilpädagogischen Praxis, wo ich als angestellter Heilpädagoge in genau diesem Arbeitsfeld an der Schnittstelle von Eingliederungshilfe und Jugendhilfe einige Jahre dann gearbeitet habe im Angestelltenverhältnis. Und über die Ausbildung zum systemischen Berater und einigen privaten Veränderungen ist dann die Idee entstanden, mich selbstständig zu machen. Im Hintergrund gab es auch örtliche Veränderungen des Wohnortes und daraufhin gab es dann den Impuls, mich selbstständig zu machen. Es gab da eine enge Verknüpfung, weil mein früherer Chef mein Teilhaber geworden ist und ich das gut für mich nutzen konnte, um von Erfahrungen zu profitieren bei diesem Weg in die Selbstständigkeit. Dieser Schritt war 2012 und seitdem tummel ich mich selber auf diesem Markt, aber an einem anderen Ort. Also angestellt war ich im Großraum Ruhrgebiet und beruflich tätig, selbstständig bin ich im Rheinland zwischen Düsseldorf und Köln.
Und welche Hürden sind dir auf dem Weg dahin begegnet als Heilpädagoge, der in dieses Feld einsteigen will? Oder vielleicht gibt es bis heute noch welche?
Muss ich einen Moment drüber nachdenken. Also mein spontaner Impuls war zu sagen, die größte Hürde war eigentlich ich selber. Weil ich in dem Moment, wo ich mich für eine selbstständige Tätigkeit entscheide, plötzlich vor einer neuen Entwicklungsherausforderung stehe, nämlich dass in meiner beruflichen Identität es plötzlich zwei Rollen gibt, nämlich zum einen die Rolle des Pädagogen und des Heilpädagogen und zum zweiten aber die Rolle des Unternehmers, der ja unternehmerische Entscheidungen treffen muss, wirtschaftlicher Art, personeller Art. Und der das nur dann erfolgreich tun kann, wenn er eine eigene Unternehmerpersönlichkeit entwickelt. Und da gibt es schon Differenzen zwischen einer pädagogischen Idee und einer unternehmerischen Idee. Oh ja. Und die sind natürlich wie immer alles im Leben geprägt durch die eigenen biografischen und persönlichen Anteile, die natürlich dann, also so ähnlich wie, naja, wenn ich eben mit meinen eigenen Kindern zusammenlebe und die Kinder in der Beziehung unbewusst eben genau die Punkte provozieren, die an mir, an meiner eigenen Persönlichkeit schwerfallen, so ist es da ein bisschen so ähnlich. Über kurz oder lang komme ich, wenn ich so eine Rolle entwickle, eben auch an die Punkte, die bei mir selber irgendwo schwierig sind und mit denen ich hadere und mit denen ich mich dann auseinandersetzen muss. Ja, also das wären so persönliche Faktoren, also seine eigene Unternehmerpersönlichkeit zu entwickeln, sich zu positionieren gegenüber den Erwartungen der Umwelt. So, also den Satz, den ich, glaube ich, von jedem gehört habe, von dem ich es nicht hören wollte, war eben, naja, als Selbstständiger bist du ja selbst und ständig und da musst du viel arbeiten und von morgens bis abends und bla 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 bla. Und wo ich da immer sagte, Mensch, lass mich doch mal mein eigenes finden. Also ne, es gibt viele Ideen, wie man das füllen soll, wie, also mit Erwartungen, mit denen man konfrontiert ist. Und es ist aber manchmal hinderlich dabei, wenn es darum geht, seine eigene Persönlichkeit dabei zu finden und in seine eigene Unternehmerrolle reinzukommen und seinen eigenen Weg dabei zu finden. Ergänzend dazu gibt es, Entschuldigung, ich sage das nochmal eben zu Ende, klar, damit der Gedanke, den ich wieder vergesse, ergänzend zu den persönlichen Faktoren gibt es aber natürlich auch äußere Faktoren, die in erster Linie mit dem Markt zu tun haben. Na, da sind wir wieder bei der unternehmerischen Rolle. Na, ich präsentiere ein Produkt auf dem Markt. Das heißt, ich brauche eine Idee davon, wird das überhaupt gebraucht? Oder braucht es irgendwas anderes? Wenn ich eine tolle Idee habe, aber es will keiner kaufen, dann nützt mir meine Idee nicht ganz so viel. Ich muss sie präsentieren können. Und ich muss eben auch mich mit Menschen auseinandersetzen, die im ersten Moment vielleicht nicht die Idee haben, dass sie das brauchen, was ich habe. Konkret heißt das, es gibt viele Kommunen, die entweder ein finanzielles Problem haben, weil sie eine finanziell schwache Kommune sind, oder die einen Dezernenten oder Jugendamtsleiter haben, der die Idee hat, eigentlich braucht es gar keine Heilpädagogen, weil die sind zu teuer und die können das sowieso nicht so richtig. Und ich muss mich eben damit auseinanderzusetzen, dass mir Menschen gegenüber sitzen, die sagen, eigentlich brauchen wir sie gar nicht, erklären Sie uns doch mal, warum jetzt genau. Und da braucht es schon ein gewisses Rückgrat und Stärke, um sich da zu behaupten.
Super. Und das würde ich gerne Würde ich tatsächlich gerne einhaken, weil es ist ja so ein bisschen die Frage, wenn wir auf das Handlungsfeld schauen und du hast ja auch erwähnt, dass du heilpädagogische Familienhilfe machst. Kannst du uns nochmal in relativ knappen Sätzen sagen, was ist denn für dich, wenn du dann erklären musst, warum ist es denn aber trotzdem wichtig, auch wenn die sagen, hör, brauchen wir nicht oder kein Geld für da, was ist denn jetzt der Auftrag der Heilpädagogik in diesem Kontext und was wäre der Mehrwert, den wir darstellen können?
Und ich würde sehr gerne noch ergänzen, vielleicht fällt dir auch tatsächlich eine gewisse Familie ein, anhand derer du uns das so, also einfach so eine Art Praxisbeispiel, dass wir das Ganze mal so ein bisschen auf die konkrete praktische Ebene holen, so zum Abschluss von diesem Fragenblock. Thorsten, erfülle bitte all unsere Wünsche jetzt in kurzen Sätzen.
Ich tue mein Bestes, vielleicht ist gut. Ja schon der... der Versuch schon ein toller Schritt auf diesem Weg. Ja, also über ein Praxisbeispiel muss ich mal nachdenken. Da scheue ich mich ein bisschen, wenn es, also je konkreter es wird, umso übertragbarer wird es. Also da müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Aber allgemein kann ich das schon formulieren. Also wenn ich Menschen erkläre, was Heilpädagogik ist, die keine Idee davon haben, was das ist, dann erkläre ich denen als allererstes, dass das Wort Heil in Heilpädagogik sich auf den Menschen als Ganzes bezieht und nicht das Heilen meint. Und dass die Heilpädagogen versuchen, mit dem Menschen als Ganzem zu arbeiten und das in dem Wissen tun, dass man niemals mit dem Menschen als Ganzen arbeiten kann, weil der dazu viel zu komplex ist. Aber man kann es versuchen. So, das heißt, wir versuchen, verschiedene Ebenen und Entwicklungsbereiche eines Menschen miteinander zu vernetzen und die Verbindung zum Umfeld herzustellen. Und parallel dazu ist die Idee einer Familienhilfe in einer komplexen Problemlage der Familie auf verschiedenen Ebenen helfen zur Hand zu gehen. Das heißt, es gibt die Ebene der erziehungsberaterischen Fragen, wie gehe ich mit meinem Kind in Situation A, B, C um? Wie kann ich grundsätzlich die Entwicklung meines Kindes fördern? Aber eben auch eine rein praktische Perspektive von, wie schaffe ich das, dass der morgens die Zähne putzt? Wie gestalte ich einen Tag so, dass es einem Kind gut geht? Wie kriege ich das hin, an einem Elternabend oder am Elternsprechtag in einem Gespräch mit der Schule zu sitzen, wenn ich schon einen riesen Hals habe, wenn ich die Lehrerin nur am Telefon höre und ich sowieso nur die Hälfte der Wörter verstehe, weil die immer so komisch reden. Wie kriege ich das hin, einen Brief von irgendeinem Amt zu verstehen, wenn ich sowieso schon vorher weiß, was die über mich denken und dass ich hinterher wieder etwas vergessen habe? Also die Menschen in ihren alltäglichen Schwierigkeiten zu begleiten, versuchen die Selbstwirksamkeit und Teilhabe zu fördern. Auf den verschiedenen Ebenen, die das Leben so bereitstellt. Und eine Komponente in diesem komplexen System ist ja die Lebensrealität der Kinder. Und wenn ich auf das Leben der Kinder gucke, gibt es da, glaube ich, besondere Lebenssituationen, die für die Heilpädagogen besonders gut geeignet sind. Weil eine der zentralen Kompetenzen von Heilpädagogen aus meiner Sicht ein besonderer Blick auf die Entwicklung von Kindern beinhaltet und auf das, was die brauchen und das, was die kindliche Entwicklung auch hemmen und stören kann. Und wenn es in der Lebensrealität und in der Entwicklung eines Kindes eine komplexe Herausforderung gibt, zusätzlich zu den Herausforderungen im Familienleben, dann ist es sicher eine gute Idee, dort eine heilpädagogische Familienhilfe zu installieren, weil ich damit eine qualifizierte Hilfe sowohl für das Kind als auch für das familiäre Umfeld bereitstelle, ohne dass ich mit mehreren Institutionen zu tun habe.
Okay, wunderbar. Sehr, sehr schön. Finde ich, habe das Ganze jetzt nochmal rund gemacht. Ja, wir haben leider wieder einmal nicht alle Fragen gestellt, die wir gerne gestellt hätten, nicht ausgiebig diskutiert und nochmal reingegangen in die Dinge, die wir gerne reingegangen wären. Trotzdem hat das, glaube ich, es ist dir gelungen, Thorsten, uns da eine sehr gute Idee davon zu geben, was die teilstationäre und die ambulante Kinder- und Jugendhilfe so ausmacht. Auch wenn wir nach Hürden und Herausforderungen gefragt haben, ist es dir, glaube ich, gelungen, das ganze Feld doch ganz schmackhaft. Zumindest geht es mir so, dass ich da jetzt wirklich Lust drauf bekommen habe und HeilpädagogInnen da echt animieren wollen würde, da ja präsenter zu werden. Du bist noch nicht entlassen, ja?
Entschuldigung, das ist gut, dass du das noch sagst, denn das möchte ich doch schon noch hinterher schieben. Ich habe im Ohr meine etwas kritische Anmerkung zu dem zum Berufsfeld der Jugendhilfe und wie anspruchsvoll das ist. Es ist natürlich allem voran ein fantastisches Arbeitsfeld. Ich liebe meine Arbeit und ich liebe dieses Berufsfeld. Es bietet so viele Chancen und so viel Freude jeden Tag mit diesen ganzen Anforderungen. Und also sich das realistisch anzugucken, heißt ja nicht, es nicht zu mögen, sondern im Gegenteil. Ich liebe meine Arbeit und ich liebe diesen Beruf. Und gerade die Jugendhilfe bietet die große Chance, diese verschiedenen Lebens- und Entwicklungsbereiche auf einmalige Art und Weise miteinander zu verknüpfen und auch selber daran zu wachsen und weiter daran zu entwickeln und mit sich selber auch immer im in einem Entwicklungsprozess zu sein.
Also, sehr schön. Ja, also das, glaube ich, klang an vielen Stellen sehr deutlich raus, dass du es liebst, das, was du machst, mit Herzblut machst. Und ja, das Facettenreichtum dieses Feldes und dass das auch ein Feld ist für die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Ja, wir kommen zu A oder B. Du kennst vielleicht das Spiel. Ich erläutere es kurz. Wir geben dir zwei Begriffe. Und du darfst schnell entscheiden, also du darfst dich für einen von beiden entscheiden, indem du uns A oder B oder eben das Wort nennst, ohne das groß auszuführen.
Gar nicht auszuführen.
Gar nicht auszuführen. Okay. Danke, Philipp, für die Ergänzung. Gar nicht auszuführen. Du darfst einmal passen, das wäre dann der Joker. Und ganz zum Schluss gibt es vielleicht, wenn wir ganz nett sind, die Möglichkeit, dass du nochmal ein Statement abgeben darfst. Falls es was gibt, was unbedingt noch gesagt werden will, gibt es da nochmal die Möglichkeit. Okay, Philipp.
Okay. Thorsten, wie verstehst du deine Arbeit? Geht es um Parteinahme oder Selbstbestimmung?
Selbstbestimmung.
Forschung oder politische Arbeit?
Politische Arbeit.
Sprichst du bei den Menschen, mit denen wir leben und arbeiten, von Menschen mit Beeinträchtigungen oder Menschen mit Behinderungen?
Menschen.
Du persönlich, arbeitest du lieber beratend mit Eltern oder lieber heilpädagogisch fördernd, begleitend mit den Kindern?
Uff. Ist das fies.
Mit Kindern.
Okay, also ich hätte gedacht, du nimmst auf jeden Fall den Joker jetzt.
Okay. Naja, diese Idee lebt ja davon, dass man sich für eins entscheidet. Ja, und insofern spiele ich das Spiel mit, weil das ja den Reiz dieses Spiels ausübt.
Sehr gut. Jetzt wird es noch ein bisschen persönlicher auf der persönlichen Ebene. Meer oder Wüste?
Meer.
Hund oder Katze?
Hund.
Okay, Thorsten, herzlichen Glückwunsch. Du hast keinen Joker gebraucht. Wunderbar, danke fürs Mitspielen des Spiels.
Ich glaube tatsächlich, gab es schon mal den Joker nicht genutzt?
Das weiß ich gerade
also
nicht.
Also ich glaube, du bist der erste, Thorsten.
Ja.
Sehr gut. Ja, also alle diese Fragen ließen natürlich auch 5 Minuten Antworten ohne Probleme durch. Ne? Und selbstverständlich liebe ich gerade, mit beiden zu arbeiten und nicht nur mit einem. Aber das ist ja der besondere Reiz dieses Spiels und ich habe es gerne mitgespielt. Und gleichzeitig ist es aber natürlich jede einzelne Frage so komplex, dass man es eigentlich mit einer Antwort nicht so ganz gut wiedergeben kann.
Sehr gut. Ich würde sagen, das ist ein gutes Abschlussstatement gewesen und wir würden dich gerne noch bitten, eine Empfehlung an unsere Zuhörenden auszusprechen für etwas, was dich vor langer Zeit, vor kurzer Zeit, wie auch immer, nachhaltig berührt hat. Buch, Musik, Film, etwas, womit es sich lohnt, sich auseinanderzusetzen. Hast du da was?
Ja, ich habe 2 Dinge, wenn ich 2 empfehlen darf. Ein Buch, das mich die letzten Jahre sehr berührt hat, ist das Buch von Mariana Lecki, Was vom Tage übrig blieb. Ist das richtig? Das mit diesem Tier vorne drauf, vielleicht kennt ihr das auch. Ich hoffe, ich habe den richtigen Titel gesagt. Ich bin nicht vorbereitet. Die Autorin heißt auf jeden Fall Mariana Leki, das weiß ich. Und eine Musik, die mich schon mein halbes Leben immer wieder berührt, ist die Musik von Heinrich Schütz. Und wer die nicht kennt, der sollte sich das mal anhören. Das ist immer eine gute Idee. Und wenn ihm das nicht gefällt, dann sollte er sich Heavy Metal anhören. Das ist auch eine gute Idee.
Okay, Thorsten, vielen Dank.
Sehr gerne. Ich danke euch für das nette Gespräch und für die Strukturhilfe in diesem Dschungel.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, es war für uns auch eine große Freude, auf diese Weise mit dir ins Gespräch zu kommen. Mhm. Ja, leider müssen wir dann immer wieder feststellen, wie schnell die Zeit vergeht. Und wir sind jetzt zum Ende unserer heutigen Folge gekommen. Und ja, wenn ihr, liebe Zuhörenden, Anregungen, Ideen, Kritik, Fragen, Wünsche habt, dann, was auch immer es ist, meldet euch doch bei uns per E-Mail an podcast@bhponline.de. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, auf Wiederhören.